beszéljünk soha, mint itt. Ja. Also ich bitte sehr um Ihre Geduld, ja, wegen der Sprache. Und für mich ist es nicht so einfach, auf Deutsch zu predigen, auf Litauisch ist es auch nicht so einfach, aber auf Deutsch ist es doppelt schwieriger. Ja. Ja, aber ich hoffe, dass ja, ich werde verständlich reden, ja, und er versteht was von dem, was ich sage. Also das Thema der heutigen Predigt ist Gehorsam. Der Gehorsam. Gehorsam ist besser als Opfer. Weil wir als Menschen sind sehr schnell, was zu opfern. Aber zu gehorchen ist es manchmal viel schwieriger, als was Gott zu opfern, ja. Und die Bibelstelle, die ich heute für die Predigt als Hauptstelle genommen habe, steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 16 und Verse 6 bis 10. Vielmals Dankeschön. Wir werden heute mehrere Folien mit den mit den Bibelstellen haben. Und bei den allen habe ich einige Ausdrücke, einige Wörter untergestrichen, die ich wichtig finde, also für dieses Thema. Und besonders die werde ich betonen heute, ja? Obwohl alles ist wichtig, aber für heutiges Thema nehmen wir nur einiges. Also, lesen wir vor. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien. Sie, das sind zwei Brüder, ja, zwei Brüder, Apostel Paulus, Silas und Timotheus. Ein bisschen später, im Vers 10, wir sehen schon, da steht wir, da suchten wir sogleich. Das heißt, das kommt auch der Autor von dem Buch, Lukas, dazu. Okay, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, die ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Es ist interessant, dass der Heilige Geist verwehrt, Gottes Wort zu predigen. Können wir uns das vorstellen? Manchmal ganz schwierig. Aber so ist es hier. Ja? Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm hierüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Das war das erste Mal, als das Evangelium in Europa verkündigt wurde. Ja? Also diese Erzählung spricht mich besonders an und ich will meine Gedanken euch dazu weitergeben. Was passiert hier eigentlich? Der Heilige Geist war anderer Meinung als die Jünger. darüber, wo man das Evangelium verkündigen soll. Also die Jünger haben gemeint, oh ja, wir ziehen nach Asien. Und anderes Mal sagen, ja, jetzt ziehen wir nach Bithynien, da der Heilige Geist uns hier verwehrt wurde, hat. Aha. Der Heilige Geist hat sie zweimal auf dem Weg, den sie genommen hatten, nach Asien, nach Bithynien, aufhalten müssen. Und ihnen den richtigen, von Gott geplanten Weg, und zwar nach Makedonien, gezeigt. Kann man so sagen, dass die Jünger machen die missionarische Arbeit, diesmal in dem Fall, ohne dass sie sich vom Heiligen Geist führen lassen. Obwohl Gott ist der Herr der Ernte. Gott ist Herr. Gott ist der Herr der Ernte, der Erweckung, der Gemeinde und so weiter. Aber die Jünger versuchen, von eigener Initiative was zu tun. Im Namen Jesu, im Gottes Namen. Was können wir hier als Wichtiges finden? In dieser Bibelstelle sieht man, dass Gehorsam gegenüber des Heiligen Geistes ist sehr wichtig. Die Jünger versuchen aus eigener Initiative nach Asien und Bithynien zu reisen. Warum hindert der Heilige Geist die Jünger dorthin zu ziehen? Diese Antwort finden wir nicht. Die Bibel erklärt uns nicht, warum. Aber eines ist klar, weil er das nicht aufgetragen hat. Wieso Paulus geht dorthin, wohin der Heilige Geist ihn nicht führt? Und jetzt, ich vermute nur und denke nach, also wegen dieser Situation, und sage Folgendes. Ein Grund kann sein, dass er sich zu sicher fühlte. Es war schon die zweite Missionsreise des Apostels Paulus. Vorher hat er das Evangelium in mehreren Gegenden gepredigt. Er hat es erlebt, wie Gott seine Mühe segnet, das Wort zu verkünden. Also er hat schon Erfahrung. Aber es sieht so aus, dass der Apostel vergessen hat, wie er und Barnabas zum ersten Mal vom Heiligen Geist zur Mission berufen wurden, als sie mit Geschwistern durch Fasten und Gebet Gott gesucht hatten. So. Und wir können uns erinnern, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Ich abkürze ein bisschen, weil es gibt mehrere Bibelstellen, ja. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiteren Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleukia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Also, die Gemeinde hat mit Gebet und Fasten dem Herrn gedient. Und dann sagte der Heilige Geist, also und hier können wir sehen, dass der Heilige Geist steht im Zentrum. Ja? Dieser Auftrag kommt nicht von den Menschen, sondern vom Heiligen Geist. Und der sagt, stellt mir diese Männer für die Aufgabe frei. Und die wurden von der Gemeinde gesandt. Es kann auch sein, als das, der zweite Grund, warum es ist so, dass der Streit und die Trennung von Barnabas, was vor kurzem geschehen wurde, etwas damit zu tun hat, dass Paulus die Führung des Heiligen Geistes kurz aus den Augen verloren hat. Verschiedene Probleme, Schwierigkeiten, Sorgen sind immer ein Hindernis, Gottes Stimme genau zu hören. Ja, und wenn passieren Probleme in unserem Leben, wenn wir Unruhe haben, das hindert, Gottes Stimme zu hören, genau zu hören. Dann sollten wir, glaube ich, eine Pause machen, still bleiben vor Gott und genau hören, was der Heilige Geist sagt für uns. Wenn wir spüren, dass wir schon ganz stark sind in unseren eigenen Augen, wir müssen demütig sein. Also von Gott. Ja. Die andere Frage, warum Gehorsam? Wir haben schon gesagt, Gehorsam ist wichtig, aber warum? Weil Gott ist der Herr der Ernte. Jesus Haupt des Leibes ist und Heiliger Geist unser Führer ist. In beiden Bibelstellen sieht man ganz genau, dass die Hauptperson kein Mensch, sondern der Heilige Geist ist. Die Initiative kommt von ihm. Die Menschen, die er beruft, sollen nur dem Auftrag, den er gibt, gehorchen. Gott ist höher als wir. Er führt uns. Noch einige Bibelstellen, die uns bestätigen, das, was ich vorher gesagt habe. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind die Arbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also wer ist Herr der Ernte? Wer? Der Herr, Gott. Wem gehört die Ernte? Ihm. Was meint Jesus, wenn er über die Ernte spricht? Er denkt über die Menschen. Ja? Die sind geängstet, die sind zerstreut, die haben keinen Frieden und so weiter. Und er ist der, der kümmert sich um die Menschen. Er will sie retten. Aber er braucht Arbeiter. Und wer ist die Arbeiter? Wir. Er ist der Herr der Ernte. Wir sind Arbeiter. Und Jesus lehrt uns, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Also die Arbeiter sind keine Herren, die Arbeiter sind Diener, die hört, was der Herr sagt und gehorcht dem Wort. Ja, Gott hat ihm, das heißt Jesus, alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, für das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er, Jesus, ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Also wir sind Jesu Leib. Er ist unser Haupt. Und in dieser Bibelstelle sehen wir die ganze Dreieinigkeit. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Also der Heilige Geist als unser Führer. Der Heilige Geist führt uns zum Verständnis der Wahrheit. Wir brauchen diese Führung. Und er macht das. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt ihr von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt ihr von mir. Gott der Vater, Gott der Sohn, der Heilige Geist. Sie wirken und wir brauchen das. Gott ist der Höchste. Gott ist der Herr. Er ist das Haupt. Wir sollen dort sein, wo er ist und das tun, was er durch uns tun will. Gott ist der Herr und wir sind die Diener. Wenn jemand mir dienen will, sagt Jesus, muss er mir nachfolgen. Das möchte ich betonen, mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Nehmet auf euch mein Joch, sagt wieder Jesus, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also es ist ganz klar, Jesus, der Heilige Geist, Gott der Vater, die stehen im Zentrum. Und wir folgen ihm nach. Wir sollen unter einem Joch mit ihm sein. Der Heilige Geist wirkt nicht nach einem bestimmten Schema. Jedes Mal kann es anders sein. Und das ist manchmal eine Schwierigkeit. Ja? Wenn es eine Formel wäre, wenn es ein Schema wäre, wäre ganz einfach sein. Du weißt, dass du 2 plus, auf Liturgisch habe ich gesagt, 2 plus 2 ist 4, alles klar. Aber beim Gott, es ist nicht immer so. Jedes Mal kann anders sein. Aber das finde ich auch gut. Warum? Weil wir sollen immer wach sein und immer auf Gott warten. Und nicht so auf sich vertrauen. Ja? Sich vertrauen. Ja, ich kenne alles, ich weiß alles, ich habe viel Erfahrung, ich kann das, kann jenes und Gott brauche ich gar nicht. Aber ich denke, dass Gott hat so speziell gemacht, dass wir so abhängig von ihm wären. Und das ist eine gute Botschaft, nicht schlechte Botschaft. Wie sieht der Gehorsam aus? Und jetzt biete ich einige Beispiele aus der Bibel an. Wo sieht man, wie unterschiedlich der Heilige Geist geführt hat und wie die Leute ihm gehorcht haben? Also eine Geschichte aus dem Alten Testament. Ich möchte bitten, vielleicht jemand von euch gern vorlesen.
An dem Tag, als man die Wohnung aufstellte, bedeckte die Wolke die Wohnung, das Zelt des Bundeszeugnisses. Am Abend war über der Wohnung etwas wie ein Feuerschein bis zum Morgen. So war es die ganze Zeit. Die Wolke bedeckte sie und bei Nacht der Feuerschein. Jedes Mal, wenn sich die Wolke über dem Zelt erhob, brachen die Israeliten daraufhin auf. Und wo sich die Wolke niederließ, dort schlugen die Israeliten ihr Lager auf. Auf Befehl des Herrn brachen die Israeliten auf und auf Befehl des Herrn schlugen sie ihr Lager auf. Solange die Wolke über der Wohnung lag, blieben sie im Lager. Auch wenn die Wolke längere Zeit über der Wohnung verweilte, taten die Israeliten den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Und wenn es vorkam, dass die Wolke nur wenige Tage über der Wohnung war, blieben sie auf Befehl des Herrn im Lager und brachen auf Befehl des Herrn auf. Und wenn es vorkam, dass die Wolke nur vom Abend bis zum Morgen blieb und sich am Morgen erhob, dann brachen sie am nächsten Morgen auf. Ob es bei Tag oder bei Nacht war, wenn die Wolke sich erhob, brachen sie auf. Ob es 2 Tage dauerte oder einen Monat oder noch länger, wenn die Wolke über der Wohnung anhielt und blieb, dann schlugen die Israeliten ihr Lager auf und brachen nicht auf. Erst wenn sie sich erhob, brachen sie auf. Auf Befehl des Herrn schlugen sie das Lager auf und auf Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie taten den Dienst des Herrn gemäß dem durch Mose gegebenen Befehl des Herrn.
Wunderbar. Ich finde das wunderbar. Wie schauen Sie das aus? Ja? Wie abhängig ist das Volk Gottes vom Herrn? Also die Wolke bedeckte die Wohnung und so war es die ganze Zeit. So, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Also er lebt in uns. Und so bleibt immer. Er ist immer in uns, mit uns. Und er führt uns. Also zumindest er will uns führen. Ja? Aber jetzt ist die Frage, ob wir das wollen. Ob wir bereit sind, ihm nachzufolgen. Ja, das stimmt. Aber wenn unsere Augen offen wären, wie das Jesus sieht, wahrscheinlich er würde anders sagen. Ich glaube, dass jemand von den Menschen musste wach sein. Zumindest in der Nacht. Jemand hat geschlafen, aber jemand musste beobachten diese Wolke. Hebt sie sich auf oder nicht? Wenn ja, dann mussten sie sofort Bescheid geben für das ganze Volk. Bitte steht auf, wir müssen gehen. Egal, ob es die Nacht oder der Tag war. Ja? Und das war nicht einmal. Versuchen wir uns ein bisschen es vorzustellen. Es war ein großes Volk. Jemand sagt, es war ungefähr 2 Millionen Leute. Und also 6.100 Männer. Ja? Und insgesamt Kinder, Frauen und auch alle Tiere, ja, und alles, was sie gehabt haben. Also sie machen ihre Zelte, ja, alles fertig, sie sind gekommen, ja, jetzt Ruhe, sie können ein bisschen ausruhen, ja, und so fort. Manchmal, es war ganz am nächsten Tag oder sogar in der Nacht, die Wolke hebt sich auf. Du konntest nicht sagen, na ja, ich bin müde und ich bleibe hier einfach. Ist mir egal, was die Wolke macht. Es, Das hat nicht so funktioniert. Also, und hier ist so geschrieben, dann brachen, also zum Beispiel, ob es, Vers 21, ob es bei Tag oder bei Nacht war. Wenn die Wolke sich erhob, brachen sie auf. Punkt. Es ist sehr interessant, sehr beeindruckend. Dieser Gehorsam. Aber es ist nicht geschrieben und nicht erklärt, warum die Wolke hat einmal so gemacht, anderes Mal anders. Es ist nicht unsere Sache, alles klar zu wissen. Warum? Unsere Sache ist, zu gehorchen. Weil, das heißt nicht, dass Gott will nicht uns erklären, warum er was macht. Aber einfach, es ist so, dass diese Erklärung, wie verstehen wir, erst später. Es ist auch in meinem Leben so. Nicht immer verstehe ich das, was Gott sagt. Aber ich verstehe eines. Ich soll gehorchen. Und wir haben viele Beispiele in der Bibel, wenn die Leute nicht verstanden haben, was Gott meint, damit, was er sagt. Aber trotzdem, die haben gehorcht. Zum Beispiel Abraham. Gott sagt, geh in diesem Land, ja, aber nichts Genaues. Und er hat diesen Schritt gemacht. Und jetzt nennen wir ihn als Vater des Glaubens. Ja? Und er ist als Vorbild für alle Volken, ja? Für uns, alle Völker, für uns auch. Also, es gab keine Regel, wann die Wolke sich erhebt und wann sie anhält. Es war keine Regel, keine Regel. Die Leute konnten nichts im Voraus planen. Das ist Hammer. Sie konnten nichts planen in die Zukunft. Und das ist so schwierig für uns Menschen. Ja? Es ist so schwierig, wenn du nichts planen kannst. Wir planen so gerne für 50 Jahre in die Zukunft. Und so weiter. Aber mit Gott ist anders, wenn wir ihm nachfolgen. Wir sollen einfach abhängig sein und vertrauen, dass er weiß, was er macht. Egal wie die Leute sich fühlten, angenehm oder nicht ausgeschlafen, sie mussten aufbrechen. Und wenn Jesus, ich komme ein bisschen zurück, wenn Jesus sagt so, mein Diener ist dort, wo ich bin. Der Kontext ist sein Kreuz. Also wir haben keine Zeit, ihr könnt selber das lesen, Evangelium nach Johannes Kapitel 12. Und es waren einige Griechen, die wollten Jesus sehen. Und sie kamen zu Andreas, dann Philippus und dann die Jünger kamen zu Jesus und sagten, es gibt Leute, die wollen dich sehen. Und dann Jesus sagt das, dass wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Also es genügt nicht, Jesus zu sehen. Also als Show. Ja? Also wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und er denkt über das Kreuz. Aber wir haben momentan keine Zeit mehr darüber zu reden. Und das nächste Beispiel ist über Philippus. Genau. Also einer von ihnen war Philippus. Er kam in eine Stadt in Samarien und verkündete den Menschen dort, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Die Einwohner, andere Übersetzungen übersetzen die Volksmengen oder Scharen von Menschen, hörten ihm aufmerksam zu. Alle waren beeindruckt von seinen Worten und von den Wundern, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben und verließen mit lautem Geschrei ihre Opfer. Es wurden auch viele Menschen geheilt, die gelähmt waren oder andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in der ganzen Stadt. So war es mit Philippus. So erfolgreicher Dienst. Ja. Aber es kommt Wort Gottes zu ihm. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Wieso? Konnte Philippus fragen. Hier die ganze Stadt freut sich. Hier solche Wunder geschehen, ja? Die Leute nehmen das Evangelium an, ja, und es passiert solche große Dinge. Aber jetzt, vielleicht, ich konnte zweifeln, na, vielleicht der Satan spricht mir. Was sagt er da? Das kann nicht sein. Wohin soll ich gehen? Auf die Straße, die nur selten genutzt wird. Niemand ist da. Kein Mensch. Und er soll jetzt dorthin gehen. Interessant. Der Heilige Geist führt immer anders. Es gibt keine Regel bei ihm. Und morgen wird es sein anders als gestern oder heute. Und wir sollen einfach bereit dem sein. Also, Philippus machte sich sofort auf den Weg. Also, das ist ein Vorbild. Er macht sich sofort auf den Weg. Ein richtiger Diener Gottes. Also, er versteht Gottes Stimme. Ja? Er versteht, ja, das war Gott, nicht Satan. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien und so weiter. Wir kennen sogar keinen Namen von diesem Mann. Ja? Es ist interessant. Es ist vieles über ihn gesagt, aber der Name nicht. Okay, aber da war ein einziger Mann. Und Philippus ist vom Heiligen Geist zu ihm gesandt worden. Ja? Ich finde das wirklich sehr schön. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Also wie eng sind die Beziehungen zwischen Philippus, Heiligem Geist? Der Heilige Geist sagt zu Philippus, geh, mach das. Und wir wissen, worum geht's. Ja, also Philippus hat ihm erklärt, was der Prophet Jesaja meint, wenn er prophetisch über Jesus spricht. Ja? Und also der Eunuch wurde getauft. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, Vers 39, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Die Äthiopier seien nicht mehr, aber er reiste mit vollem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Ashdod gesehen. Von da aus zog er nach Caesarea und verkündete auf dem Weg dorthin in allen Städten die rettende Botschaft von Jesus. Sehr schön. Ja, vorbildlich, ja, finde ich. Also Philippus wurde vom erfolgreichen Dienen für die Volksmengen zu einem einzigen Mann berufen. Es ist nicht leicht, alles einfach so lassen und auf eine öde Straße zu gehen. Aber Philippus macht es gerne. Jesus will, dass da, wo er ist, auch wir sind. Wie das genau aussieht, hat er uns mit seinem eigenen Leben gezeigt. Er war vollständig abhängig vom himmlischen Vater. Er gehorchte ihm in allem. Und jetzt bitte ich, einige Bibelstellen an, die zeigen uns das. Habt ihr noch Kräfte, Geduld? Oder sollen wir aufhören? Na gut, noch einen Schritt vorwärts. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und die andere Übersetzung, Hoffnung für alle, übersetzt so, ich lebe davon. Also meine Speise ist, oder ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle. Also Jesus als sein einziges Ziel hat, Gottes Willen zu erfüllen. Ich lebe davon, Gottes Willen zu erfüllen und sein Werk zu Ende führen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre richtig und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Unglaublich. Also, und das sagt wer? Gottes Sohn. Er sagt, ich suche nicht meinen Willen. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Und wie viel können wir manchmal von uns sich tun? Außer das, was er sieht beim Vater. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Deshalb sagt er zu ihnen, dann, wenn ihr den Menschensohn erhört habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin, und werdet erkennen, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Ich tue immer, was ihm gefällt. Ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Jesus wusste, woher er gekommen ist und wohin geht. Und wir können auch über uns so sprechen, reden, sagen, ja, ob ich weiß, woher ich gekommen bin, also wer ich bin, dass ich Gottes Kind bin, dass er für mich gestorben hat, dass er meine Sünde vergeben hat, ja, das ist neues Ideal, ja. Und wohin ich gehe, was für Ziel habe ich in meinem Leben? Was ist am wichtigsten für mich? Ja, auch. Weil ich bemerke, dass das Leben ganz kurz ist. Und die Zeit vergeht so schnell. So schnell. Und ich versuche für mich selbst also finden, was ist das Wichtigste im Leben. Und ich finde, dass das Wichtigste ist, was Jesus sagt, den Willen Gottes zu erfüllen. Zuerst erfahren, was Gott will von mir, von meinem Leben, was er für mich geplant hat, was er will, dass ich tue. Und dann einfach gehorchen dem, was ich höre, was ich von ihm höre. Und jetzt, also vielleicht jemand hört das und denkt, aber wieso kann man das schaffen überhaupt? Naja, Jesus, wir verstehen, er war Gottes Sohn, ja, er konnte so. Aber ich, wer bin ich? Ich höre nicht, was Gott mir sagt. Und so weiter und so fort, können solche Zweifel kommen. Aber ich wollte einfach ermutigen uns, dass es ist wirklich möglich, Gott zu hören und verstehen, was er sagt, was er von uns will. Und jetzt stelle ich diese Frage, wie können wir das schaffen? Also Gott zu gehorchen. Und als mögliche Antwort auch geben, durchs Gebet. Woher hat Jesus den Willen des Vaters so genau gekannt? Eines ist klar. Er hat immer wieder mit ihm geredet oder ihm gebetet. Und ich lege einige Zitate aus dem Evangelium nach Lukas vor, die das beweisen. Manche Bibelkommentare nennen dieses Evangelium sogar das Evangelium des betenden Jesus. Weil es gibt so viele Zitaten, also so viele Episode, wo Jesus betet, eben im Evangelium nach Lukas. Und wenn ich das lese, ich sage mir immer so, wenn Jesus so gebetet hat, wie mehr ich sollte beten. Wenn Jesus so sehr Gebet gebraucht hat, wie viel mehr ich das brauche. Oder? Was sehen wir? Schauen wir. Als aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte. Und Lukas sagt nicht, dass also auf dieser Stätte er gebetet hat, aber Markus, also als in der Parallelstelle, das steht ganz genau, dass Vers 35, und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und das ist auch sehr interessant. Sehen wir, am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Am Abend, das war ja. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Die ganze Stadt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Was hätte ich gemacht? aber Jesus nicht. Das ist der Unterschied, ja? Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach, und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Also, wir können vermuten, dass diese Entscheidung, anderswohin zu gehen, hat Jesus eben entdeckt, also während des Gebets gemacht. Weil ganz plötzlich ist ein an der Richtung. Ja? Am Abend, er war dort, die ganze Stadt war da, er hat vielen Menschen geholfen, viele geheilt, also eine Wirkung, super Wunder geschehen. Ja? Ja, und wir als Menschen konnten so sagen: Naja, wir sollen hier bleiben. Wir sollen hier bleiben, schau. Gott wirkt, der Heilige Geist macht das und das. Schau, wie super ist da. Aber Jesus hat nie gehört auf das, was die Menschen gesagt haben. Was sagt er? Er sprach zu ihnen: Also, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Er wusste, wozu er gekommen ist. Er ist dazu gekommen, also er wusste, er kannte sein Ziel. Ja, und noch sehr viele. Wer kann vorlesen?
Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. In jeder Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm. Etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Simon, Simon, sagt Jesus zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten oder zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder.
Danke sehr. Also, es gibt noch einige Verse, aber ihr könnt das notieren und zu Hause lesen. Ja, weil ja, die Zeit geht so schnell. Der letzte Satz oder die letzte Bibelstelle. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Also Jesus starb betend. Die letzten Worte Jesu waren Gebetsworte. Also er ist ein Vorbild für uns. Er ermahnt auch uns zu beten. So erleben wir lebendig den Heiligen Geist in unserem Alltag. Also wenn wir so sehen, wie Jesus gebetet hat, wie Jesus mit dem Vater und sich unterhalten hat, dann können wir nicht staunen, warum und woher er so gut wusste, was, wo, wann er machen sollte. dann staunen wir uns nicht. Ja? Und genauso ist in unserem Leben. Also ich glaube, dass Gott will uns sagen, was er von uns will. Er will uns führen. Es ist kein Geheimnis von seiner Seite. Und eben die nächste Bibelstelle bestätigt das. Jeder, der bittet, empfängt. Und die sind die Worte von Jesu. Also als Jesus gebetet habe, die Jünger haben gebeten, bitte Jesus, lehr bitte auch uns beten. Und wir kennen das Gebet des Vater Unser, ja? Aber dann Jesus lehrt, wie wir beten sollen. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht ihr ihn auf und sagt ihm, bitte leih mir doch 3 Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Sehen wir, ja? Also, über was spricht Jesus? Über das Gebet. Wenn wir so beten und Gott in Ruhe nicht lassen, dann gibt er uns alles, was wir brauchen. Früher oder später. Es ist nicht Frage, ob er gibt. Es ist Frage, wann. Ja? Also zumindest Jesus verspricht das. Darum sage ich euch, ja? Er sagt für uns, bittet. Und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Das ist ein Versprechen von Jesu. Denn jeder, sag bitte, jeder. Jeder. Ich, du, ja, sie, alle. Jeder, der nur bittet. Wer empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater? Gibt es unter euch Väter und Mütter? Ja, sicher. Schaut, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet. Wenn also ihr, der ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und früher, ich habe nicht verstanden, warum, wieso Jesus sagt, der Vater wird den Heiligen Geist geben. Wir haben schon den Heiligen Geist empfangen, ja, einmal. Und es kann so sein, weil Jesus, was für Vergleichnisse nimmt Jesus? Ei für die Kinder, Eier für die Kinder, Fische. Und in einem anderen Evangelium steht auch Brot. Das ist das, was die Kinder täglich brauchen. Sie brauchen nicht das einmal im Leben. Sie brauchen täglich das Essen, das tägliches Brot. Und wir als Väter, Eltern geben das. Und Jesus sagt, der himmlische Vater wird den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Also jetzt kann ich so fragen. Wer gibt uns Frieden? wo kommt der Frieden? Von wo kommt die Weisheit, Trost? Alles Nötiges, alles, was wir brauchen in unserem Leben, vom Heiligen Geist. Vom Heiligen Geist. Das heißt, dass alles, was wir täglich brauchen, wir können haben, wenn wir beten. Wenn wir bitten. Wenn wir bitten, Klarheit in unserem Leben, in unserem Kopf, was eigentlich, wie soll ich mein Leben überhaupt verstehen, was Gott hat geplant für mich. Das will Gott geben, weil er ist gut. Er ist gut. Also kurz zurück zur der Bibelstelle, von der wir angefangen haben. Also da sieht man, dass Gott hat nicht gebraucht die eigene Initiative von den Aposteln, von den Jüngern, sondern Gott hat gebraucht den Gehorsam gegenüber seiner Initiative. Der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern hat versucht, nach Asien und Bithynien zu ziehen, um dort die gute Botschaft über Jesus zu verkünden. Wenn wir heute von einer solchen Initiative hören würden, dann wären davon sehr beeindruckt. Der Heilige Geist hat das aber abgelehnt. Das macht uns klar, dass gute Taten aus uns selbst bei ihm keinen Eindruck machen. Der Gehorsam ist mehr als gute Taten. Im Alten Testament steht eine sehr lehrreiche Geschichte über den König Saul. Aber die Geschichte lasse ich euch zu Hause durchzulesen. Ja. Wer weiß. Ja, weil die Geschichte ist auch ganz lang, aber ihr kennt diese Geschichte sicher. Der König Saul hat einen Befehl vom Gott bekommen, aber er hat es nicht so richtig ausgefüllt. Und dann wurde er vom Gott verworfen. Stimmt das, oder? Ja, und die Worte, die Samuel für Saul sagt, das ist sehr wichtig. Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer? Also Vers 22. Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Kapitel 15, 1. Samuel, das erste Buch Samuel, Kapitel 15. Ja, Entschuldigung, ja. Das erste Buch Samuel, Kapitel 15. So kann man ganzen Kapitel lesen. Ja, und siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Taufmärken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde, wie Zauberei. Und Widerstreben ist wie Abgötterei, Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Und auch als Wichtiges finde ich noch ein Vers, und zwar Vers 17. Samuel sprach, ist es nicht so, auch wenn du vor dir selbst gering warst, bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gehabt. Also solange wir gering sind, in unseren Augen. Gott kann vieles tun in unserem Leben. Aber sobald wir so stark, kräftig und so weiter sind, dann wird die Sünde ist ganz nah. Die Sünde ist ganz nah. Und so war mit dem, leider, aber so war mit dem König Saul. Und also Saul hätte einfach das tun müssen, was ihm Gott befohlen hat. Er sollte nichts hinzufügen und nichts weglassen. Und wir als Christen und als Gemeinden sollten uns viel mehr Mühe geben, den Willen Gottes zu erfahren, statt dass wir unsere eigenen Pläne und Projekte planen und nachher dafür beten, dass Gott sie segnet. Also manchmal ist es so, dass wir persönlich oder auch Gemeinden denken umgekehrt, als es sollte sein. Also zuerst, was Gott sagt und dann handeln. Ja? Aber nicht umgekehrt. Zunächst Initiative von uns und dann Gott bitte segne das. Das geht nicht. Warum? Weil manchmal wir haben kein Geduld. Einfach warten auf das, warten, was der Heilige Geist uns sagen will. Es ist einfacher, was zu tun. Du stehst da auf und machst was. Gute Taten. Aber es ist Frage, ob Gott braucht das. Was wirklich braucht Gott. Ganz noch eines, ich finde eine wichtige Sache über unsere Motive. Was war der Grund, dass Saul Gott nicht gehorcht hat? Meistens gehorchen wir nicht, weil etwas Unangenehmes für uns damit verbunden ist, wenn wir Gott gehorchen. Tief in uns gibt es bestimmte Motive, aufgrund deren wir Gottes Wort ablehnen. Saul selbst benennt das Motiv seines Ungehorsams. Vers 24. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl um deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte ihrer Stimme. Man sieht, dass Saul leider sehr abhängig von den Leuten war. Saul aber sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Das war für ihn sehr wichtig. Aber das war auch seine Sünde, wie gesagt. Es sollte nicht so sein. Also das Motiv war die Furcht von den Leuten. Und was ist wirklich sehr wichtig, immer sich fragen, warum will ich das oder das tun? Oder warum mache ich das eigentlich? Und ich kann ganz kurz aus meinem Leben kurz erzählen, wie das war und wie ich was verstanden habe. Also vor einigen Jahren, als ich vollzeitig im Dienst war, ich habe sehr vieles getan. Wirklich sehr vieles. Gleichzeitig dreimal Pastor, also Pastor von zwei Gemeinden, Pastor von Jugendlichen der Gemeinschaft, die mehr als von 30 Gemeinden bestand. Ja, und das Studium am Bibelinstitut 6 Jahre lang und Mitglied von 4 Räten. Rat, Plural von Rat, bitte? Rätseln, ja, verschiedenen Rätseln, ja, und so weiter. Und auch die Familie dazu, vier kleine Kinder. Und ja, und mit mir war es so, dass Arbeit war wirklich sehr viel. Und meine Ältesten haben mich gefragt, vielleicht kannst du das machen. Ich habe gesagt, oh ja, ich kann das. Und das kann ich und das kann. Aber jetzt, heute verstehe ich, dass es war nicht richtig so. Warum? Weil ich habe nicht gefragt, ob Heiliger Geist sagt ja. In meinem Fall. Und jetzt verstehe ich, dass einige Motive haben mich geführt, so zu handeln. Und ich kann grundsätzlich drei Motive sagen. Die waren falsch. Heute verstehe ich das. Leider, sie waren falsch. Einer von Motiven war, wie das heißt, Moment, vielleicht finde ich. Ja. Pflichtgefühl. Pflichtgefühl, dass ich umsonst das Gehalt von der Gemeinde kriege. Obwohl das Gehalt war nicht so groß und ich habe schon vieles gemacht, aber trotzdem, es war mit mir so. Ich habe so mich gefühlt und ich wollte mehr und mehr machen, dass ich mich wohlfühle. Ja? Aber es war falsch. Die zweite Motiv war die Angst, den Ältesten Nein zu sagen. Angst. Du bist gut in den Augen der Menschen, aber wie siehst du in Gottes Augen aus? Das ist die Frage. Ja, und wenn du den Menschen Nein sagst, die warten, dass du Ja sagst, ja, das ist nicht so angenehm. Wir wollen gut sein in den Augen der Menschen. Das dritte Motiv war ein Wunsch, zusätzliche Einkommen zu haben. Weil ich war Alleinverdiener und waren vier kleine Kinder. Und das Gehalt war nicht so groß, kann man so sagen, klein. Zuerst 200 Euro, ein bisschen später 300 Euro im Monat. Das Größte, was war, das war 600 Euro. Und das war wirklich nicht genug für uns. Aber trotzdem, dieses Motiv war nicht richtig. Und daher ist müde gekommen und Probleme in der Familie und so weiter und so fort. Deswegen heute, wenn ich irgendein Angebot höre, ich bin ein bisschen vorsichtiger und frage, lieber Gott, Heiliger Geist, was sagst du dazu? Was meinst du darüber? Soll ich oder nicht? Und ich glaube, das ist besser, ein bisschen länger warten auf Gott und sicher sein, was er sagt, als sofort irgendein Angebot anzunehmen. Egal, was die Leute meinen, es ist wichtiger, was Gott meint. Und dafür braucht man Mut, manchmal sehr viel Mut, weil die Leute haben viele Erwartungen von jedem. Ja. Und wir sollen einfach Mut haben. Also, ein Stück lasse ich, aber jetzt Zusammenfassung. Das Erste. Wir können die Folie auch haben. Gott ist der Herr. Amen. Ja. Wer ist der Herr? Gott. Wer sind wir? Wir sind Diener und Kinder. Ja, vieles auch. Aber in dem Kontext, ja, mit diesem Thema reden wir so. Wir sind seine Diener. Das Dritte, wir sollen ihn fragen, was er von uns will und dann seinen Willen erfüllen. Ja? Also, wie gesagt, im praktischen Leben ist es sicher nicht so einfach. Es gibt vieles. Und darüber kann man vieles sagen und vieles reden. Also wir haben verschiedene Erfahrungen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass es ist wichtig, diese einfachen Sachen zu wissen, wie es ist. Wenn wir doch etwas aus Eigeninitiative tun, das gefällt ihm das nicht. Obwohl es äußerlich ganz geistlich aussehen kann, wie es war in meinem Fall. Die Leute waren zufrieden, und so, aber ich alleine wusste, meine Familie wusste, wie es war. In Wirklichkeit. Wir sollen auf unsere Motive Acht geben, was bewegt uns wirklich, dies oder jenes zu tun. Die Frage, warum, und eine ehrliche Antwort darauf können uns helfen, gute Taten aus falschen Motiven zu vermeiden. Gott hat immer ein wahrhaftiges Wort für uns, eine offene Tür, einen richtigen Weg. Lasst uns auf ihn vertrauen und geduldig betend auf ihn warten, bis er es offenbart. Erst dann kann es richtig losgehen. Also, die Tür nach Asien und Bithynien war geschlossen. Aber die Tür nach Makedonien war offen. So ist es auch in unserem Leben. Manche Türen sind zu, aber manche sind offen. Wir sollen sie finden mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Warten wir auf Gott, vertrauen auf ihn. Und er ist treu und führt uns weiter. Also, danke Ihnen, danke euch fürs Geduld. Vielleicht kann jemand das Gebet übernehmen.
Ich möchte mal Danke sagen.
Bitte schön.